Zug fahren statt fliegen. Nach diesem Motto ist meine Kollegin Joyce Lee von Peking nach Deutschland gefahren. Einen Monat lang hat die Reise mit Aufenthaltsstopps gedauert und in unseren letzten beiden Sendungen hat sie uns spannende Geschichten aus der Mongolei und über den Baikalsee erzählt. Jetzt rede ich mit Joyce im dritten Teil dieser Reihe über ihre Ankunft in Moskau. Nach der Langfahrt warst du ja bestimmt froh, endlich aussteigen zu können, oder?
Ja, total. Also wir sind morgens gegen halb vier in Moskau angekommen und es war auf der Zugfahrt nicht langweilig oder so. Also bewegen konnte man sich ja auf jeden Fall gut, im Gegensatz zum Flugzeug. Und ich war einfach nur froh, weil ich wieder etwas Richtiges essen konnte. Das hieß also keine Fertiggerichte und keine teuren Bordmahlzeiten mehr. Und über die Dusche habe ich mich aber am meisten gefreut. Das tat super gut, aber gleichzeitig war ich doch etwas traurig, weil das Zugfahren an sich ja sehr schön ist und auch recht entspannt war. Und weil der größte Teil und der spannendste Teil der Reise durch fast ganz Russland zu fahren eben schon vorbei war.
Ja, aber jetzt kommen ja noch einige spannende Städte, oder nicht?
Ja, genau. Und die nostalgischen Gedanken sind auch schon recht schnell verflogen. Und als wir im Hostel ankamen, haben wir uns nur dann kurz geduscht und sind auch schon wieder losmarschiert, und zwar zum Kreml.
Ja, habe ich mir ja schon fast gedacht, weil ich meine, der Kreml ist ja immer so die erste Anlaufstelle für Touristen. Wie hat er denn dann auf dich gewirkt, so lebensecht?
Also es war sehr beeindruckend. Der Rote Platz ist halt riesig und die Basilius-Kathedrale mit den Sahnehäubchen ist halt super schön. Und aber die sieht aber doch irgendwie kleiner aus, als man denkt. Also auf den Fotos wirkt die Basilius-Kathedrale ziemlich groß. In Wirklichkeit sieht die aber viel kleiner aus. Und der Platz an sich ist eigentlich schön anzusehen. Also wie gesagt, der war super riesig. Die Mauern um den Kreml waren super hoch. Und alles war halt so, wie der Name Roter Platz schon verrät, eben schön rot, ne? Es gab also kein knalliges Rot, sondern es war halt eher ein schönes Ziegelsteinrot und da fällt das schwarze Mausoleum von Lenin schon richtig auf.
Okay, Mausoleum, also liegen da diese sterblichen Überreste von Lenin wirklich?
Ja, genau, also er liegt da wirklich in so einem Glassack drin und es gibt sehr viele Leute, die ihn sehen wollten. Allerdings sind die Besucherzeiten recht beschränkt, also der letzte Einlass war um 11 Uhr oder 12 Uhr morgens und da war schon eine recht lange Schlange. Also mein Tipp, rechtzeitig anstellen.
Na, ich meine, Lenin braucht ja auch so irgendwann mal rechtzeitig seine Ruhe. Nicht, dass er dann wieder aufwacht oder so, ne?
Ja, genau. Also da haben wir uns beim Anstehen auch darüber lustig gemacht.
Und wie war es dann, Lenin zu sehen, Angesicht zu Angesicht?
Also es war schon spannend. Also es war was anderes. Also wir mussten halt sowieso erstmal so eine Treppe runterlaufen und es war total dunkel und kalt und dann war man halt so ein bisschen nervös und am Glassack konnte man aber leider nicht stehen bleiben, um sich Lenin länger anzusehen. Wir mussten halt alle recht zügig weitergehen und Lenin wurde halt von Soldaten auch mit Gewehren bewacht. Das hört sich auch jetzt ein bisschen seltsam an, aber Lenin sah halt aus wie eine Wachsfigur und er war halt auch erstaunlich klein. Und ich habe dann später im Internet nachgeschaut und er war tatsächlich nur 1,65 Meter groß.
Na, das ist ja wirklich klein, weil ich meine, ich hätte jetzt gedacht, man denkt ja automatisch, so große Personen, also geschichtlich bedeutende Personen, sind dann auch von der Größe her wirklich groß. Und ja, das denkt man halt. Seid ihr denn danach dann noch in den Kreml reingegangen?
Ja, aber ehrlich gesagt hat es sich nicht gelohnt. Also der Eintritt war halt schon recht teuer und irgendwie war drin halt alles recht kahl. Also es gab noch einige Kathedralen drin und vielleicht wäre es mit einer Führung lohnenswerter gewesen, aber nochmal würde ich nicht reingehen. Wir sind dann einfach am Fluss zurück zur Basilius-Kathedrale entlang spaziert und unterwegs haben wir dann so eine Denkstätte von dem damaligen Oppositionspolitiker Boris Nemtsov gesehen. Der wurde nämlich ein halbes Jahr vorher, also im Februar, auf dem Platz erschossen.
Okay, und wie hat dann diese Gedenkstätte auf dich gewirkt?
Also es war schon ein bisschen bedrückend und ja, ein bisschen seltsam. Ich hatte nämlich nicht damit gerechnet, dass ich dieser Denkstätte begegnen werde. Und da waren halt viele eingerahmte Bilder von ihm und beschriftete Schilder lehnten an einer Mauer und es lagen auch frische Blumen daneben. Und das war ein Punkt, wo ich wieder daran denken musste, hey, das ist ein Land, das etwas schwerer zu verstehen ist als Deutsche. Vor allem, wenn es eben um Meinungsfreiheit geht. Und ich war eigentlich froh, dass ich dann eben diese Denkstätte angetroffen habe, weil Reisen heißt ja nicht nur genießen, sondern es bedeutet ja auch, über die Problematik eines Landes nachzudenken.
Mm. Ja, also wirklich eher das auch teilweise, was man dann auf das man zufällig trifft, ist dann vielleicht eindrucksvoller als dann der Kreml, wo du ja meintest, das lohnt sich
Genau.
gar nicht, da reinzugehen. Gibt es denn sonst noch was, was dir in Moskau besonders gefallen hat? Oder was dir besonders aufgefallen ist?
Ja, wie gesagt, es gibt halt unglaublich viele Touristen und vor allem gibt es dementsprechend viele Stände, die halt russische Souvenirs wie Babuschkas verkauft haben. Und es laufen viele als Lenin verkleidet rum, die dann halt mit Touristen Fotos machen. Moskau ist außerdem eine Stadt der Superreichen und der Regierung. Also man sieht oft schwarze Karren, die auch oft viel zu schnell fahren. Man sieht Frauen, die aufgetakelt, auf High Heels und schönen Kleidern, die Straßen entlang laufen und das scheint eben völlig normal zu sein. Wir haben im Hostel-Schlafsaal einen älteren russischen Mann getroffen und er hat uns erzählt, dass die meisten Leute sich nicht leisten können, im Stadtzentrum zu leben, weil es eben zu teuer ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die einzigen, die in Moskau, in der Moskauer Innenstadt gelebt haben, also wirklich Regierungsbeamte und irgendwelche Superreichen wie Unternehmer sind oder eben halt Touristen.
Okay, also es klingt auf jeden Fall so, als wäre die Schere zwischen Arm und Reich in Moskau speziell jetzt besonders groß.
Genau, das ist tatsächlich so und die Schere wird halt auch mal größer, wie uns auch der Opi im Hostel erzählt hat.
Ja, wir machen jetzt mal kurz einen Cut und spielen ein bisschen Musik und danach wird uns Joyce dann gleich weiter berichten, was sie in Moskau noch alles so erlebt hat.
Köln Campus.
Ich habe hier meine Kollegin Joyce Lee im Studio und wir, Lisa Inhoffen und Joyce, wir reden ja gerade über deine Reise nach Moskau mit der Transsibirischen Eisenbahn, Joyce. Also von Peking bist du dann ja losgefahren, zurück nach Deutschland und wir sind jetzt gerade in Moskau und du hast da noch ein paar Geheimtipps für uns, hast du mir eben gesagt.
Genau, also das Bolschoi-Theater kann man sich gut anschauen. Ist auch nicht so weit weg vom Kreml, also man kann es gut zu Fuß erreichen.
Und da kann man dann einfach rein.
Leider nicht. Also man kann nur reingehen, wenn man sich auch eine Vorstellung anschauen möchte und eben dafür zahlt. Also meistens sind das Ballettvorführungen dort. Ich bin halt nicht so ballettbegeistert und habe auch zugegebenermaßen nicht so das Geld dafür. Ansonsten gibt es in der Nähe vom Kreml noch das große Einkaufszentrum GUM, also GUM. Es ist schon beeindruckend, weil es das größte Warenhaus ist mit 250 Metern Länge und 80 Meter Breite und hat auch eine recht lange Geschichte. Aber im Endeffekt laufen viele einmal durch und dann war es das.
Und du hast das dann auch gemacht? Hast du dir dann irgendwie noch so ein Souvenir geholt? Oder da lässt sich doch sicher was finden, ne?
Ja, also ich habe mir ein Erdbeereis gekauft.
Ja.
Also da gab es schon Sachen, die ich mir hätte leisten können, aber die wollte ich halt nicht unbedingt haben. Und die meisten Geschäfte waren für normale Menschen viel zu teuer und es gab halt eben sehr viele Markengeschäfte.
Okay, also wieder diese Schere zwischen Arm und Reich dann. Und wie warst du dann in der Stadt unterwegs? Was hast du da so gemacht?
Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, so oft wie möglich mit der Metro zu fahren. Die Stationen sind alle wunderschön und richtig beeindruckend, sehr groß und weit und die Rolltreppen sind die längsten, die ich je gesehen habe. Und wenn man halt mit der Metro durch Moskau fährt und dann irgendwo aussteigt, dann fallen einem zwischendurch auch so riesige und pompöse Wolkenkratzer im sozialistischen Klassizismus auf. Und die ähneln sich alle. Das sind dann die sieben Schwestern, erbaut von Stalin. Und er wollte der Welt zeigen, dass nicht nur die Amerikaner Hochhäuser bauen können.
Okay, also klingt auf jeden Fall nach einer empfehlenswerten Sache, wenn man da mal sich das unten anguckt. Du warst ja dann nach Moskau auch in St. Petersburg. Würdest du denn dann sagen, dass die Städte sich unterscheiden oder sind die sich dann recht ähnlich?
Also St. Petersburg ist schon völlig anders. Die zwei Städte haben unterschiedliche Schwerpunkte. In Moskau liegt der Schwerpunkt eher so auf Finanzen und Politik. Das sieht man nicht nur an den vielen Autos mit den verdunkelten Scheiben und den aufgetakelten Frauen, die durch die Straßen stolzieren, sondern auch eben daran, dass Moskau teurer ist. St. Petersburg ist eher kulturell und künstlerisch ausgerichtet. Also ich hatte nicht so viel Zeit in St. Petersburg, aber ich habe mir gut vorher überlegt, was ich mir ansehen wollte. Und ein paar Sachen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und zwar ist das einmal das Kunstmuseum, die Eremitage, den Winterpalast, Dvortsovaja Plotschat, der Platz vor der Eremitage, die Auferstehungskirche, die Isaakskathedrale und Nevski Prospekt.
Okay, das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Was war jetzt nochmal das Erste, was du aufgezählt hattest?
Also die Eremitage, ist ein Museum, ja, das jeder Kunstliebhaber kennen sollte. Das war einmal der Winterpalast, ist aber heute ein riesiges Kunstmuseum eben. Und ich habe mich unzählige Male verlaufen und war schon fast am Verzweifeln. Es gehört neben dem Louvre in Paris und dem Prado in Madrid zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Da kann man locker 3 Tage drin verbringen. Und einige Räume des Winterpalasts wurden auch rekonstruiert. Wer sich aber mehr für Schlösser interessiert, dem würde ich den Peterhof empfehlen. Aber da habe ich es leider nicht mehr hingeschafft.
Okay, aber wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat und beim Ermitage dann war, was kann man sich da noch anschauen in der Nähe?
Also auf jeden Fall kann man das mit dem Palastplatz verbinden. Der ist eben halt direkt daneben und ebenfalls so riesig. Und wenn gutes Wetter ist, kann man auch etwas am Fluss spazieren gehen, Richtung Isaakskathedrale. Ich glaube, das waren so 20 Minuten zu Fuß. Und die Kathedrale ist halt besonders interessant, weil es die halt schon vorher 4-mal in kleineren Versionen gab, bis die eben jetzt die Form erreicht hat, die sie jetzt hat. Und diese Kathedrale ist halt wirklich der Hammer. Also es tut mir echt leid, das zu sagen, aber sie übertrifft in gewissem Maße den Kölner Dom.
Also wirklich, Joyce, nicht, dass jetzt gleich hier jemand anruft und sich beschwert, würde ich keinem verübeln. Nein, also wollen wir natürlich nicht. Am besten erklärst du mal, warum diese Kathedrale denn so beeindruckend ist.
Also die Kathedrale ist jetzt nicht höher als der Dom, aber sie ist von innen mega pompös. Also man kommt rein und wird von den Malereien an der Wand erschlagen. Und dadurch wirkt halt auch die Kathedrale viel größer, weil die eben so überall bemalt ist. Und zudem ist sie halt sehr bunt und vor allem sehr golden. Und man hat von der Kuppel einen fabelhaften Blick auf die Stadt.
Na gut, dann verzeih ich dir nochmal das mit dem Dom. Ne? Klingt auf jeden Fall hübsch. Du hattest eben noch von einer Auferstehungskirche geredet.
Ja, genau. Also die Kirche hat genauso bunte Kuppeln wie die Version in Moskau, also wie die Basilius-Kathedrale in Moskau und ist auch nach dem Vorbild der Moskau-Basilius-Kathedrale gebaut worden. Aber der Stil ist etwas anders. Also die Auferstehungskirche hat mehrere kleinere Gemälde, die an der Außenwand eingelassen sind. Welche Kathedrale ich jetzt schöner finde, kann ich aber nicht sagen.
Okay. Wo befindet sich jetzt die Kirche, von der du eben geredet hast?
In der Nähe von Nevski Prospekt. Das ist eine 4,5 Kilometer lange Straße im historischen Teil der Stadt. Und dort gibt es etliche Cafés, Geschäfte, Hotels, Museen und noch mehr Kathedralen und noch mehr Kirchen. Und vor allem gibt es da sehr viele palastartige Bauten. Denn die Straße war Anfang des 18. Jahrhunderts die Verbindungsstraße von Westen und Osten und hat sich regelrecht zu einer Prachtstraße entwickelt. Und auch für St. Petersburg gilt wieder, die U-Bahn-Fahrten werden sich auf jeden Fall lohnen. Es wird das Auge beglücken. Und hier gibt es auch wunderschöne Stationen.
Ja, klingt auf jeden Fall gut. Du persönlich hast jetzt sicher auch einen Favoriten. Also wo würdest du jetzt eher nochmal hinreisen, um dir das vielleicht nochmal genauer anzuschauen?
Ich würde doch eher St. Petersburg bevorzugen, weil mir die Atmosphäre etwas besser gefallen hat und eben auch, weil die Stadt einen kulturellen und künstlerischen Schwerpunkt hat. Und mir kam St. Petersburg auch nicht so hektisch vor wie Moskau.
Ja, habe ich auch schon öfter von Freunden gehört, die da waren. Ja, jetzt sind wir ja mit deiner Erzählung schon fast am Ende der Reise angekommen. Wie geht's denn jetzt weiter?
Also St. Petersburg war der letzte Halt in Russland. Wir sind dann mit der Fähre St. Peter Line nach Helsinki und Stockholm gefahren.
Jetzt sind wir auf der Zielgeraden mit der Transsibirischen Eisenbahn. Fernfieber-Redakteurin Joyce erzählt uns vom Endspurt mit ihrer langen Reise, von ihrer langen Reise von Peking zurück nach Deutschland. Und eben hast du uns ja schon erzählt, dass du mit der Fähre nach St. Petersburg dann nach Helsinki und Stockholm gefahren bist. Also wie seid ihr, also du und dein Freund, denn auf die Idee gekommen, über Skandinavien nach Deutschland zu reisen? Weil viele fahren dann ja einfach über Weißrussland. Das geht ja ein bisschen schneller.
Ja, genau. Also das Problem war aber, dass man für Weißrussland ein Visum braucht. Und dafür hätten wir mindestens eine weitere Woche in Russland warten müssen. Also halt selbst, also höchstwahrscheinlich halt in Moskau, weil man da das Visum beantragen muss. Und wir wollten stattdessen lieber noch etwas Neues sehen. Und unser russisches Visum wäre eh bald abgelaufen.
Und wie lange wart ihr dann stattdessen in Skandinavien?
Also leider nicht so lange. Die Fähre hatte nur einen Tag in Helsinki gehalten. Die Stadt hat an sich eine tolle Steinkirche, die Tempeliao-Kirche, also architektonisch sehr sehenswert. Der Dom und der Hafen waren auch sehr nett, aber dann mussten wir halt auch schnell zur Fähre zurück und in Stockholm haben wir die Fähre dann komplett verlassen und uns dann lieber nochmal einen Tag Zeit genommen. Und Stockholm ist viel belebter als Helsinki und auch beliebter bei Touristen. Der Hafen ist wunderschön, die Sonne hat geschienen und es war halt super heiß. Die Altstadt sowieso, da war es auch super schön, viele bunte aneinandergereihte Häuser. Und was uns halt irgendwie sofort aufgefallen ist, ist, dass viele Männer in Anzügen mit Turnschuhen herumliefen. Also wahrscheinlich ist es so der schwedische Trend oder so.
Ja, die Schweden sind immer einen Schritt voraus, glaube ich.
Und ich habe auch, also wir haben super viel Zeit im Vasa-Museum verbracht in Stockholm. Also das ist ein Museum über das Schiff Vasa aus dem 17. Jahrhundert. Und dieses Schiff besteht zu 95% aus Originalteilen und ist recht groß für die damalige Zeit. Also 1628 setzte es die Segel, um in den Krieg zu ziehen, aber es versank nach 20 Minuten.
Oh Gott, klingt ja tragisch. Also wie ist das denn passiert?
Also
20 Minuten. Und dann direkt untergegangen.
Also das Problem war eben, dass das Schiff viel zu lang war, aber es war halt nicht breit genug. Und der König wollte außerdem eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Kanonen auf dem Schiff haben. Und die ganzen Berechnungen stimmten deshalb nicht mehr und die Schiffsbauer waren halt total überfordert. Und in Schiffen gibt es ja immer einen Ballast, also eine bestimmte Menge an Steinen im unteren Schiff, im unteren Teil des Schiffes, damit das Schiff eben stabil bleibt. Und das Vasa, also die Vasa hatte 120 Tonnen Ballast, aber das hat immer noch nicht gereicht und deswegen ist es halt einfach umgekippt.
Okay, und das habt ihr euch ja im Museum angeguckt, also das ist ja quasi geborgen worden. Wann wurde sie denn dann geborgen, die Vasa?
Also die Vasa wurde geborgen 1961 vom Wrackforscher André Franzen und das Schiff musste erstmal konserviert werden. Das Klima musste aber dabei stimmen und man musste das Holz chemisch behandeln. Und das Schiff muss auch noch heute regelmäßig gepflegt werden. Also es ist halt unglaublich viel Aufwand, dieses Schiff noch aufrecht zu erhalten. Und die Vasa ist übrigens das Vorbild der Black Pearl von Fluch der Karibik.
Ja, also die Fans von Fluch der Karibik, Johnny Depp und Co. müssen also unbedingt nach Stockholm fahren, schon deswegen.
Genau.
Wie seid ihr denn dann von Stockholm aus weitergereist?
Also wir haben über eine schwedische Website Zugtickets gekauft. Von Stockholm nach Malmö, der südlichsten Stadt an der Grenze zu Dänemark. Und in Malmö sind wir dann in einen anderen Zug umgestiegen, der uns dann nach Kopenhagen gebracht hat. Und da haben wir dann einen Tag verbracht. Wir sind nur etwas durch die Stadt gelaufen, haben noch die kleine Meerjungfrau und den Hafen gesehen und sind nach Christiania gefahren.
Das ist ja diese alternative Wohnsiedlung, ne? So kann man es ja nennen.
Ja, genau. Also es gibt dort die unterschiedlichsten Menschen. Also es ist zwar als eine Freistadt bekannt, aber es gibt trotzdem halt Regeln dort. Zum Beispiel darf man, zum Beispiel, was halt Tabus sind halt Gewalt und harte Drogen und Gangs wie Hells Angels sind halt nicht willkommen. Und man durfte leider auch keine Fotos machen.
Ja gut, aber leichte Drogen sind ja erlaubt da, ne?
Genau.
Deswegen auch das Fotoverbot, schätze ich mal. Ja, aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende deiner Reise. Genau, es fehlt ja nämlich noch ein Stück von Kopenhagen nach Hamburg. Wie wart ihr da unterwegs? Wieder mit der Fähre?
Genau, also Deutschland rückte ja immer näher und ich hatte halt ziemlich gemischte Gefühle. Ich habe mich natürlich auf meine Familie und meine Freunde gefreut und Deutschland auch vermisst. Aber es war schon traurig, da die Reise halt schon fast vorbei war. Und so eine Reise macht man ja oftmals nur einmal im Leben.
Ja. Ja, wann seid ihr denn dann ungefähr in Hamburg angekommen, als ihr dann rübergesetzt seid?
Also wir haben dann einfach abends, glaube ich, um 1 oder 2 Uhr in der Nacht, haben wir dann den Fernbus genommen. Und der Bus ist nach einer Stunde auf eine Fähre gefahren und wir mussten dann alle aussteigen und uns in das Bordrestaurant setzen. Manche haben dann um 3 Uhr morgens tatsächlich noch Currywurst mit Pommes gegessen und dann dachte ich immer so, wow, wie machen die das bloß? Wir waren halt einfach nur super müde und dann kamen wir halt morgens irgendwann gegen 4:30 an.
Mhm. Ja. Und wie ging es dann weiter in Hamburg selber?
Also wir sind, wir haben erst noch gar nicht, also erstmal sind wir angekommen und haben noch gar nicht richtig wahrgenommen, dass wir wieder in Deutschland sind. Aber gefreut habe ich mich in dem Moment doch sehr. Und auf dem Weg zum Hostel haben wir an einer Bäckerei gehalten und erstmal ausgiebig gefrühstückt. Also ich meine wirklich ausgiebig, also mit belegten Brötchen, mit Kaffee und Teilchen und Kuchen noch hinterher. Und dann, ach komm, noch ein Kuchen. Und das tat halt irgendwie super gut. Also im Hostel konnten wir dann halt leider erst um 14 Uhr einchecken. Also habe ich dann einfach einfach 6 Stunden da auf der Bank in der Lobby geschlafen. Das sah jetzt nicht so gut aus, aber ich war halt so kaputt und da war es mir halt total egal. Und ja, wir haben halt Deutschland, als wir ankamen, haben wir Deutschland halt erst nochmal so richtig genossen. Also wir sind zum Hafen gefahren, haben Fischbrötchen gegessen oder haben uns in einen Café gesetzt und einfach den Leuten zugeguckt. So. Und dann habe ich noch eine Freundin besucht und dann hieß es auch schon, hallo Köln.
Ja, zurück in Köln, da bist du jetzt auch gerade. Auf jeden Fall bekommt man bei deinen Erzählungen super krasses Fernfieber. Und ja, die Reise hat ja etwas mehr als einen Monat gedauert. Du hast sehr viel gesehen auf der Reise.
Genau, also ich würde die Reise wirklich jedem empfehlen. Das war halt die Reise meines Lebens. Und es ist halt auch was Besonderes, mal nicht zu fliegen, sondern immer auf der Erde zu bleiben. Und das macht schon was aus. Also man sammelt viel mehr Erfahrungen und mehr Eindrücke. Es dauert natürlich etwas länger, aber es lohnt sich.
Ja, Joyce Lee, meine Fernfieberkollegin, über ihre Reise von Peking zurück nach Deutschland. Und zwar ohne Flugzeug, sondern nur mit Zug, Fähre und Bus. Also 3 Teile gibt es insgesamt von dieser Reise. Und wenn ihr etwas verpasst habt, dann könnt ihr es natürlich auch auf www.kölncampus.com nachhören. Vielen Dank, Joyce, für deinen ausführlichen und interessanten Bericht, der dich ja quasi einmal um den halben Globus geführt hat.